Wir sind heute an dem letzten Sonntag, an dem wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Wir haben jetzt ein Jahr lang, glaube ich, anderthalb Jahre vielleicht länger, haben wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigt und sind so Sonntag für Sonntag so scheibchenweise durch das Buch durchgegangen. Am Anfang sind wir den Fußstapfen von Petrus gefolgt. Erst wie der christliche Glaube angefangen hat in Jerusalem, haben wir gesehen, wie er dann von Jerusalem weitergegangen ist, nach Judäa zuerst, dann nach Galiläa und sich erst vor allem unter den Juden ausgebreitet hat. Und dann später, das war so bis ungefähr Kapitel 12, das ist ungefähr so die Grenze, und ab Kapitel 13 haben wir dann gesehen, wie das Christentum sich dann mit Paulus auch ausgebreitet hat, über diese geografische und religiöse Grenze hinaus, auch zu den sogenannten Heiden, also zu den Nicht-Juden und in das ganze, fast ganze Römische Reich. Und da sind wir jetzt nunmehr am Ende und darum möchte ich heute in der letzten Predigt darüber einmal das Ende der Apostelgeschichte mit euch lesen und auch ein bisschen rückblickend zusammenfassen, was wir alles so über das letzte Jahr, anderthalb Jahre da so sehen können in diesem ganz besonderen Buch. Ich möchte lesen Apostelgeschichte 28 ab Vers 23 bis zum Ende der Apostelgeschichte. Paulus befindet sich in römischer Gefangenschaft und bittet dort die Führer der Juden in Rom zu ihm nach Hause, um ihnen den neuen Glauben darzulegen. Und damit beginnt diese Geschichte. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus, aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dieses eine Wort gesagt hatte: Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich: Mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, und mit Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet, und mit ihren Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden hören. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Ich habe euch heute vier Punkte mitgebracht, die mir in der Apostelgeschichte insgesamt auffallen und auch an diesem Schluss der Apostelgeschichte. Zuerst einmal geht es um Menschen, die mit Jesus gehen. Das ist der Inhalt der Apostelgeschichte. Ich hatte schon gesagt, besonders hervorzuheben sind darin Petrus und Paulus, von denen wir besonders von Paulus sehr, sehr viel lesen. Und diese Menschen macht aus, dass sie bereit waren, ihr Leben in den Dienst von Jesus zu stellen und das nicht nur für sich getan haben, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wir müssen ja feststellen, die ganze Apostelgeschichte umfasst etwa einen Zeitraum von 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren hat sich das Christentum von einer Handvoll von Anhängern auf viele Tausende ausgebreitet über fast das ganze damalige Römische Reich. Das ist für uns heute nichts so Besonderes, weil wir es gewohnt sind, dass sich neue Ideen, neue Gedanken ganz schnell ausbreiten. Für die damalige Zeit ist es eine ungeheure Leistung. Und nicht nur, dass sich die Nachricht davon ausgebreitet hat, das theoretische Wissen, sondern der Glaube an diesen Jesus hat sich ausgebreitet in diesem ganzen Bereich innerhalb von 30 Jahren. Und das nicht geschehen durch einen Masterplan, nicht durch eine große Strategie, die sich jemand überlegt hat, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich nenne ein paar Beispiele. Denken wir zum Beispiel an die Verhaftung des Paulus. Er sitzt in Ketten im Gefängnis. Wie kommt er raus? Nicht, weil er sich Freunde gemacht hat unter den Wärtern, nicht, weil er über den Schlüssel sich hat besorgen können, sondern weil ein Engel kommt und ihn herausführt. Genauso sehen wir das zum Beispiel bei der Überfahrt nach Rom. wo Paulus nicht wie ein Gegengift parat hatte gegen die Schlange, die ihn beißt, sondern die Schlange beißt ihn, aber es passiert nichts. Er wird gerettet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein paar von euch waren bei der Gebetsnacht, letzte Nacht dabei. Das sieht man an denen, die Ringe unter den Augen haben. Ich war ganz am Anfang da, ich habe mich als erstes eingetragen. Also für mich war es sehr human. Aber Gebetsnacht ist ein schönes Beispiel dafür. Wir können uns hier treffen und dann ist hier tolle Deko und Musik läuft leise im Hintergrund. Ja, und so ein bisschen indirektes Licht ist auch immer schön. Und da hat man eine tolle Atmosphäre. Aber wenn da nicht der Heilige Geist da ist, wenn Gott selbst nicht gegenwärtig ist, dann machen wir es trotzdem umsonst. Weil dann können wir ganz viel beten, aber wenn keiner da ist, der zuhört, hat das Gebet ja keine Wirkung. Und wenn keiner da ist, der zu mir spricht, hat auch das Gebet keine Wirkung. Oder nicht diese Wirkung. Also es ist wichtig, dass was wir tun, dass wir es mit und durch dem Heiligen Geist tun. Das sehen wir bei den Aposteln, dass sie genau das getan haben. Und das ist eine Frage der Herzenseinstellung. Sind wir bereit dazu, dass der Heilige Geist zu uns spricht? Erwarten wir, ihm zu begegnen? Die Frage stellt sich nicht nur für die Apostel damals und nicht nur für Gebetsnächte, die stellt sich auch für Gottesdienste. Du, der du heute hierher gekommen bist, erwartest du heute, Gott zu begegnen? Bist du mit diesem Herzen hergekommen? Weil ich mir sicher bin, weil die Bibel das sagt, Gott verspricht es. Wer ihn sucht, der findet ihn auch. Die Frage ist, bist du suchend hergekommen oder nicht? Daran entscheidet sich's, ob du Gott begegnen wirst. Ich bin überzeugt, dass du ihm begegnen wirst, wenn du ihn suchst. Manchen begegnet er auch, ohne dass sie ihn suchen. Aber es ist wichtig, dass unsere Herzenseinstellung, soweit wir sie selber im Griff haben, dass wir bereit sind dazu, dass wir das erwarten von ihm. Dass wir ihn suchen in seinem Wort, dem, was er sagt, was von ihm gesagt wird. Wie geht das, ist die Frage. Ganz einfach durch ein Gebet, dem wir genau das ihm sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch heute, mit welcher Einstellung ihr heute hergekommen seid, aber ich möchte mit euch zusammen jetzt noch einmal dieses Gebet beten, dass wir wirklich erwarten, ich bete es vor und ihr könnt es leise für euch mitbeten, wirklich erwarten, Gott heute zu begegnen. Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich möchte dir heute begegnen. Ich möchte, dass du heute zu mir sprichst. Und ich bin bereit, dir zuzuhören, wenn du das tust. Amen. Amen. Also das ist der erste Punkt. Die Jünger sind in der Kraft des Heiligen Geistes gegangen und waren bereit, diesem auch zu folgen. Und das wollen wir auch tun. Oder solltet ihr hoffentlich auch tun wollen. Das Zweite, was auffällt in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte im Griechischen ist eigentlich betitelt mit die Taten der Apostel. Im Deutschen und im Polnischen, habe ich gelesen, wird es anders übersetzt mit der Apostelgeschichte. Aber eigentlich sind es die Taten der Apostel, ist eigentlich der Titel. Und in den meisten anderen Sprachen wird es auch genauso übersetzt. Interessanterweise aber, die Taten der Apostel nehmen gar nicht so den großen Raum ein. Wenn wir die Apostelgeschichte insgesamt so betrachten, stellen wir eigentlich fest, dass Worte ganz viel Raum einnehmen. Ganz, ganz viel der Apostelgeschichte ist direkte Rede, besonders lange Reden, lange überlieferte Reden, die teilweise ganze Kapitel einnehmen. Wir hatten es auch gerade eben in dem Text, den ich vorgelesen habe, ungefähr die Hälfte davon ist eigentlich das, was Paulus zu den Juden gesagt hat damals. Und das begegnet uns dieser Form in der Apostelgeschichte immer wieder. Jetzt ist das nicht so das, was wir uns wünschen. Ja, die Apostel gehen also rum und halten lange Reden, so viel haben wir jetzt gelernt. Zum Beispiel Verteidigungsreden haben sie vor Gericht gehalten, sie haben evangelistische Reden gehalten, wo sie Menschen den Glauben näher bringen wollten. Und auch hier gerade eben haben wir gelesen, dass Paulus mit den Juden vom Morgen bis zum Abend geredet hat. Also es wird sehr viel Zeit mit Reden verbracht. Uns wäre das natürlich andersrum lieber. Ja, wäre es nicht schöner, wenn einfach der Apostel kommt, geht zu den Juden, betet für sie, legt ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kommt und alles ist klar. Braucht man nicht drüber reden, ist sofort alles geklärt. Alle Fragen sind beseitigt, alle Weisheit ist da, fertig. Wäre das schön. ist aber nicht das, was passiert. Ist damals nicht passiert und ist auch heute nicht so. Schauen wir uns zum Beispiel Jesus auch an. Jesus hat sehr viel seiner Zeit mit Lehre verbracht. Menschen zu erzählen vom Reich Gottes, von der Liebe Gottes zu erzählen. Also warum auch immer, Gott ist es wichtig, sich anscheinend durch Worte zu offenbaren, durch das gesprochene und das gelesene Wort zu offenbaren, also zu zeigen, wie er ist, dass er ist. Wir sollten darum nicht das trennen wollen, Geist und Wort. Ja, sagen, es gibt nur die geistliche Offenbarung, die hat mit dem Wort nichts zu tun. Das Wort ist damit eng verknüpft. Und das passt ja auch zur Reformation, denn wichtiges Anliegen der Reformation war es eben, genau zu dem Wort, zu der Bibel zurückzukehren. Ja, das Sola Scriptura, die Bibel soll im Mittelpunkt stehen. Warum? Weil wir dort von Gott selbst lesen können. Direkt von ihm lesen können, was er uns auch heute, auch jetzt sagen möchte. Und das haben wir auch gebetet, dass wir das hören wollen, was er uns sagen möchte. Da ist auffällig, wenn wir uns das so anschauen bei den Aposteln, die waren unglaublich bibelfest. Gerade eben bei Paulus haben wir es gelesen, so im Gespräch haut er dann so ein zwei Verse-Zitat raus, so einen ganzen Absatz zitiert er aus dem Alten Testament, einfach so aus dem Stegreif. Ja? Und das, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, sehen wir das auch immer wieder. Andauernd zitiert irgendwer irgendwas aus dem Alten Testament, also aus der Bibel. Und bei Jesus genau das Gleiche. Ja, Jesus noch und nöcher zitiert immer wieder das Alte Testament. Also es waren alles Menschen, die sich sehr gut in der Bibel auskannten und die sogar auswendig kannten, viele Stellen anscheinend. Die das gewälzt haben, die sich damit beschäftigt haben. Aber warum hätten sie das auch nicht getan? Es ist doch Gottes Wort. Aber das ist nicht alles. Sie haben auch viel darüber geredet mit anderen Menschen. Ja, Paulus hier, der anscheinend den ganzen Tag darüber spricht, will ich an einer anderen Stelle, dass Paulus bis in die tiefe Nacht hinein erzählt hat von dem Reich Gottes, gepredigt hat. Die Frage ist, sind wir dann geübt darin, tatsächlich so über den Glauben zu sprechen, überhaupt über den Glauben zu sprechen? Wir hatten jetzt letzten Mittwoch hier das Glaubensgespräch, was genau diesen Hintergrund ja auch hatte, dass wir lernen, über den Glauben überhaupt zu reden. Überhaupt zu sagen, woran glauben wir denn eigentlich? Dafür müssen wir natürlich zuerst bibelfest sein. Wenn wir nicht wissen, was drinsteht, können wir auch nicht mit anderen drüber reden. Aber selbst wenn wir wissen, was drinsteht, sind wir noch nicht automatisch in der Lage, auch darüber zu reden mit anderen. Das sieht man bei Professoren oder bei Lehrern zum Beispiel oft, die wissen genau, wovon sie reden, aber deswegen ist es noch nicht verständlich. Das braucht Übung. Das braucht Übung und den Willen, das tatsächlich auch zu tun. Und natürlich aber auch hier ist es wieder der Heilige Geist, der durch uns sprechen muss und zu uns sprechen muss durch das Wort. Also nur vom Bibellesen alleine gewinnen wir noch nichts, wenn nicht der Heilige Geist uns auch eröffnet, was das heißt. Dass das Wort uns tatsächlich lebendig wird, wie es heißt. Es ist ein lebendiges Wort, die Bibel. Auch hier wieder ein Beispiel, ein bisschen trauriges Beispiel, was wir in der Theologie heute viel haben, dass es zum Beispiel Professoren für Neues Testament gibt. Das heißt, sie beschäftigen sich mit nichts anderem als mit dem Neuen Testament, also der zweiten Hälfte der Bibel, nichts anderes. Und sind trotzdem bekennende Atheisten gleichzeitig. Das heißt, allein vom Lesen kommt es noch nicht. Ja, vom Studieren kommt es noch nicht, vom Auswendigkennen kommt es auch noch nicht. Das Wort muss mir eröffnet werden durch den Heiligen Geist, dass ich verstehe, was ich lese, dass ich erkenne, es hat was mit mir zu tun. Es hat was mit mir persönlich zu tun. Was bedeutet das, dass das Wort lebendig ist? Ich bin gestern zur Gebetsnacht reingekommen und ihr seht es jetzt leider nicht mehr, aber hier lag ein Kreuz, hat hier gelegen und da war ein langer, so goldener Schleier sozusagen und da waren Bibelverse drauf. Ich bin reingekommen und ohne mir die Verse vorher anzugucken oder so, habe ich gesagt, ich nehme jetzt irgendeinen Vers raus, einfach so als Starthilfe. So. Ich war emotional gerade ein bisschen fertig, wusste, dass ich heute zweimal predigen muss und so. Und ich weiß auch, dass sowas sehr schlauchend ist. Und dachte dann so, und jetzt nochmal eine Stunde dann beten, da könnte ich ja Predigt vorbereiten stattdessen. Aber ich habe es mich ja eingetragen, also war ich hier. Und dann dachte ich, gut, nimmst du dir einen Vers, irgendeinen. Und habe mir den ersten Vers genommen, der irgendwie optisch mich angesprochen hat, einfach so vom Blatt, ja, vom Zettel, von der Schriftart und so, die waren verschieden. Also nehme ich den, der irgendwie am schönsten aussah. Und es hat so sehr gepasst auf meine Situation. Es hat mich so angestoßen innerlich, dass ich sofort mit den Tränen kämpfen musste, weil ich wusste, Gott ist tatsächlich hier. Er redet zu mir. Und er möchte mir begegnen. Und so ist es auch heute. Gott ist auch heute hier und möchte dir begegnen und mit dir reden, der du heute hier bist. Das ist eine Realität, die wir erfahren dürfen und erfahren müssen. Und so wird uns das Wort lebendig. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja nicht mir den Vers gesucht, der am schönsten war oder so. Aber ich habe erwartet, dass Gott redet. Darum, wenn du selber in der Bibel liest, dann tu das, was wir gerade eben zusammen getan haben. Bete dieses Gebet, dass Gott dir tatsächlich verständlich macht, was du liest. Dass es dir lebendig wird. Also der zweite Punkt, die Worte haben in der Apostelgeschichte eine große Rolle gespielt und sollten das auch für uns tun. Was sagen die Worte eigentlich aus? Was ist denn der Inhalt dessen, wofür die Apostel standen? Gerade in der heutigen Zeit wird ja immer viel gesagt, was Jesus und was die Jünger so, was ihre Hauptbotschaft war. Hat nicht immer was mit der Bibel zu tun, was da gesagt wird. Wir schauen mal rein. Ich habe gerade eben Text gelesen und zweimal wird da tatsächlich erwähnt, worüber Paulus redet. Einmal in dem Vers 23, den ich gelesen habe, da steht, da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus. Und im Vers 31, dem letzten Vers, steht, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Also zweifach. Einmal der Herr Jesus Christus und das Reich Gottes. Jetzt ist Herr als Begriff für uns ja reichlich ausgelutscht. Ja, wenn ich mich jemandem vorstelle, dann sage ich bin Herr Knecht. Da merkt man schon, das Herr hat nicht so viel mit Herrschaft oder so zu tun. Aber wenn in der Bibel das Wort Herr benutzt wird, auch im Neuen Testament, dann bedeutet das immer ein Herrschaftsanspruch, ein Besitzanspruch. Herr ist das Wort, was ein Sklave zu seinem Herrn gesagt hat. Herr ist auch das Wort, was ein Bürger dem Imperator gesagt hätte. Es wird eine Hierarchie ausgedrückt. Darum, wenn in der Apostelgeschichte und in den anderen Schriften vom Neuen Testament Herr Jesus Christus gesagt wird, das ist nicht eine Anrede, sondern dann ist das ein Herrschaftstitel, der ihm gegeben wird. Das Herr, genau dasselbe Wort, haben auch die griechischsprachigen Juden benutzt, um Gott anzureden, dieses Herr. Also ist der Gott Jesus Christus, ist der Herrscher Jesus Christus. Das ist der Anspruch, den er hat, dieses zu sein. Und das war ja für die Apostel auch genau das, der Herr Jesus Christus. Die Frage ist er das auch für dich? Du kannst 10-mal drüber lesen und du kannst 100-mal dir eine Predigt anhören. Aber die Frage, die einzige grundlegende Frage, die du für dich klären musst, ist Jesus mein Herr? Ist er mein Besitzer? Ist er mein Gebieter? Ist er mein König? Das, was wir auch immer wieder singen, genau diese Aussage, Herr der König. Was bedeutet das? Klingt da erstmal einschüchternd, zu sagen, Jesus soll mein Herr sein? Das bedeutet, dass du dein Leben ihm in die Hand gibst, nicht mehr selber bestimmst, sondern er bestimmt. Aber das Beste, was dir passieren kann, weil du dort den Schritt gehst vom Tod ins Leben, vom Dunkel ins Licht. Und nicht nur Leben, sondern Leben in Fülle und ewiges Leben. Das ist das, was er verspricht. Die, die ihn den Herrn nennen, die kriegen genau das. Dort gehst du hinaus aus der Leere hinaus, aus der Sinnlosigkeit hinaus. Kriegst ein Leben angefüllt mit Jesus, angefüllt mit Liebe, mit Zuneigung, mit dem Herrn selbst. Und dort beginnt das zweite Thema der Apostel des Reich Gottes. Dort, wo Jesus der Herr wird, mein Herr wird, wo ich mich dazu entscheide, Jesus in alle Bereiche meines Lebens, sollst du der Maßstab sein. Sollst du der sein, der die Richtung vorgibt. Dort beginnt das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ja erstmal, eigentlich was wir damit meinen, ist ja erstmal der Himmel. Also das, was nach dem Leben kommt. Weil dort tatsächlich Gott dann regiert in in vollendeter Form. Da gibt es dann keinen Widerstand, gibt es den Tod nicht. Da gibt es Sünde nicht, da gibt es keinen Schmerz, kein Leid, keine Tränen. Ihr kennt die Stelle aus der Offenbarung. Aber das können wir schon hier in Stücken erleben. Schon hier beginnt dieses Reich. Dort, wo Jesus unser Herr sein darf, wo er dein Herr sein darf. Dort erfährst du Frieden mit Gott, Vergebung für alle deine Schuld. Da beginnt das Reich Gottes. Bei gerade jungen Beziehungen ist es so, und dann bekenne ich mich auch schuldig zu, dass man, wenn man so frisch verliebt ist, ja, und man findet den Partner, dann denkt man, Mann, das ist jemand, der versteht mich durch und durch, ja, der kennt mich, alle meine Punkte kennt er, der weiß genau, was mich stört und was nicht, und er weiß genau, was mich bewegt, der muss mir nur in die Augen gucken und weiß schon, was mir fehlt. Ja, so beginnen ja Beziehungen normalerweise mit Menschen. Das ist einfach toll, man fühlt sich aufgehoben und verstanden und ist einfach schön. Alles ist rosa, ja, die ganze Welt ist rosa. Außer du magst kein Rosa, dann ist die Welt grün oder was auch immer. Aber irgendwann, und das ist gut, irgendwann kommt immer der Punkt, wo der andere vielleicht mit seinen eigenen Sorgen doch mehr beschäftigt ist als mit meinen. Ich auf einmal feststelle, mit meinen Nöten bin ich trotzdem alleine. Eigentlich ist da keiner, der mich wirklich versteht. Eigentlich ist da gar keiner, der mit mir wirklich durch dick und dünn geht, der mich wirklich begleitet, egal was kommt. Wir versprechen uns das, wenn wir eine Ehe schließen, dann sagen wir, ne, bis dass der Tod uns scheidet, in guten wie in schlechten Zeiten, aber keiner von uns kann das wirklich halten. Weil wir alle irgendwann einen Punkt haben, wo es nicht mehr geht. Aber Jesus ist genau dieser jemand, der dich wirklich durch und durch kennt. Der wirklich weiß, was dich beschäftigt und den das auch immer interessiert. Zu dem du immer kommen kannst, egal was ist. Und der nicht so über allem irgendwie drüber schwebt in so einer Sphäre weit fernab vom Menschen, sondern der mit dir leidet, durchgeht. Durch alles durchgeht, der den Schmerz mitspürt. Das ist Jesus. Wenn du ihn zu deinem Herrn nimmst, dann trittst du nicht nur in ein Herrschaftsverhältnis, sondern auch in ein Liebesverhältnis ein. Du sagst, Jesus, genau das möchte ich. Ich möchte, dass du bei mir bist. Und das Beste, was dir passieren kann, dass jemand, der dich wirklich kennt und dich wirklich versteht, dass der für dich sorgt. Die Frage ist, sagst du dazu ja? Wenn Jesus dich beim Namen ruft, und er kennt deinen Namen natürlich auch, was ist dann deine Antwort? Ist dann ja, Herr, hier bin ich? Oder was sagst du zu ihm? Das ist die entscheidendste Frage. Der vierte Punkt, den wir sehen, auch hier am Ende der Apostelgeschichte, Christen sind nicht Einzelkämpfer. Wir sind nicht jeder für uns in Isolation alleine, sondern wir sind in eine himmlische Familie gestellt, hier auf der Erde. Wir sehen es in der Apostelgeschichte immer wieder, die zig Begleiter, die Paulus hat, auch wenn natürlich der Fokus auf ihm liegt, aber sind es ganz viele, die mit ihm arbeiten, die ihm begegnen. Als er in Rom ankommt, in Haft, dort findet er eine Gemeinde schon vor, die ihn herzlich aufnimmt. Auch die letzten Verse, die uns hier aufgeschrieben werden, die sind ja nicht von ihm aufgeschrieben, sondern von Lukas, dem Schreiber. Also wenigstens Lukas war bei Paulus auch in dem Moment dabei. Und das ist das Wesentliche, was wir erkennen sollen, dass Jesus nachfolgen bedeutet, auch in eine neue Familie hineingestellt zu werden. Als die Jünger Jesus mal fragen, wie sie beten sollen, da bringt er ihnen ein Gebet bei. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Das ist doch interessant eigentlich, wie das Gebet anfängt, oder? Das ist jetzt, was man heute in unserer individualistischen Kultur, würde man denken, ja, es geht los mit mein Vater. Aber es geht nicht los mit mein Vater, sondern mit unser Vater. Das ist ein Gemeinschaftsgebet, ein Gebet, was zusammengesprochen wird. Nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. Das eine Wort mittlerweile, unser, das kenne ich sogar im Griechischen, deswegen habe ich nachgeguckt, ob es stimmt, bevor ich hier sowas erzähle. Und ich kann euch sagen, es steht da tatsächlich. Sogar im Griechischen steht da unser Vater im Himmel. Nicht mein Vater im Himmel, unser. Und darum möchte ich euch jetzt bitten. Wir machen das praktisch, dass jemand gemeinsam mit mir aufsteht, wir genau dieses Gebet gemeinsam auch beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist in eine Generationenfolge von Menschen gestellt, die Jesus nachgefolgt sind, vor dir. Und du darfst genau dieses Banner darfst du weitertragen, das nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Die Frage ist, was ist dein Platz in dieser Familie, in dieser Gemeinschaft? Wo stehst du da drin? Eine Gemeinschaft besteht ja aus Menschen, die sich gegenseitig dienen, die sich gegenseitig Gutes tun. Die Frage ist, was kannst du Gutes tun, was tust du Gutes? Welche Gaben besitzt du, die du einbringen kannst für andere? 4 Punkte hatte ich jetzt nochmal genannt, die mir aufgefallen sind in der Apostelgeschichte und auch in dem letzten Abschnitt. Zum einen, die Apostelgeschichte handelt von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das sollten wir auch genauso auch tun und erwarten, dass es geschieht. Zweitens, die Worte spielen eine große Rolle. Das ist einmal die Bibel, die wir kennen sollten, aber auch das Gespräch untereinander und mit anderen. Der dritte Punkt war der Inhalt, die Frage, ist Jesus dein Herr oder möchtest du, dass er dein Herr ist? Und wenn du das entscheidest, zum ersten Mal oder vielleicht seit längerem neu, dann komm danach zu mir oder zu Thomas, weil es eine wichtige Entscheidung ist und dann ich gerne mit dir noch darüber reden möchte. Und der vierte Punkt, wir sind nicht alleine als Individuen in diese Nachfolge, in diese Nachfolge von Jesus gestellt, sondern in eine Gemeinschaft, in eine Familie mit anderen. Amen.